So, ich freue mich sehr, dass wir miteinander über das Thema nachdenken können. Wunder sind mir kein Problem. Also, ein Aspekt davon, das ist so eine ganz kleine Predigtreihe jetzt nach unserem Textplan, den wir haben. Und ich wollte euch gern da mit reinnehmen. Glaubst du, dass Jesu Wunder getan hat? Jeder für sich kann das ja mal für sich so beantworten. Also glaube ich, dass Jesus Wasser in Wein verwandelt hat. Glaube ich, dass er 5000 gespeist hat und diese verschiedenen Aspekte eben, die wir haben. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, glaubst du, dass Jesus heute Wunder tut? Heute Wunder tut bei uns. Dann kommt es nochmal viel, viel näher an uns ran. Und ich glaube, dass wir uns da drin vielleicht übereinstimmen. Wir glauben, dass Gott heute Wunder tut, auch dass er das größte Wunder tut, das es überhaupt gibt, dass er Menschen dazu bringt, dass sie seine Kinder werden, dass er Menschen Bekehrung schenkt. Markus hat schon überlegt, ob ich ihm Wein mitgebracht habe. Das nicht, aber ich habe mich daran erinnert, bei dem Thema, ich bin öfters bei 100-jährigen Jubiläen von Gemeinden gewesen. Eine SV-Gemeinschaft 100 Jahre geworden ist und dann habe ich, wenn es ging, dann gern als Gruß mitgebracht so eine große Kerze und ihnen das Angebot gemacht, sie könnten diese große Kerze doch vorne aufstellen im Gottesdienstraum und die Kerze brennt immer, wenn in der Woche davor sich jemand bekehrt hat. Jetzt habe ich gedacht, ich schenke es euch einfach aus, so eine Kerze. Ihr habt morgen Leitungskreissitzung, da beten wir auch für euch, gell? Und da könnt ihr nochmal beraten, ob ihr es machen wollt oder nicht. Ich will euch da nichts unterjubeln. Aber ich glaube, dass das eine ganz, ganz wichtige Sache ist. Weil wenn jemand zum Glauben kommt, dann ist das ein ganz, ganz großer Grund zur Mitfreude. Aber dann auch ein wichtiger Grund, dass jemand das bezeugt. Da heißt dann im Römerbrief, denn wer mit dem Mund glaubt, wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht und wer mit dem Mund bekennt, wird gerettet. Paulus hat das geschrieben, um den geht es in unserem Predigttext heute. Und interessant ist, dass er seine Bekehrungsgeschichte immer wieder erzählt hat. Weil das so wichtig ist, zur Vergewisserung für das eigene Leben, aber eben auch zum Zeugnis für andere. Unser Text, den wir miteinander angucken, ist Apostelgeschichte 9. Und dann hat er es aber noch mal zweimal mehr erzählt, alles in der Apostelgeschichte beschrieben, Apostelgeschichte 22. Da erzählt er seinen jüdischen Brüdern, die da in Damaskus waren, aber die waren zwar am Anfang interessiert, aber dann wenig erfreut. Und das ist ganz, ganz schlecht ausgegangen. Und dann erzählt er es nochmal Apostelgeschichte 26 in der Auseinandersetzung oder in der Verteidigung vor dem König Agrippa. Der König Agrippa sagt, das ist so was Spannendes. Ich wäre fast so weit, selber Christ zu werden. Schade, dass er da aufgehört hat. Gell? Fast so weit. Das ist einfach zu wenig. Es geht darum, dass man es wirklich annimmt. Und jetzt nochmal so eine kleine Frage. Gibt es jemanden, wo du dir es nicht vorstellen kannst, dass der sich mal bekehrt? Aus eurem Bekanntenkreis, aus eurem Umfeld? Oder gehen wir mal ein bisschen weiter. Kannst du dir vorstellen, dass der Erdogan sich bekehrt? Oder dass Putin sich bekehrt? Also, ich würde jetzt mal sagen, Saulus war einer, wenn du die wenigen Christen, die es damals in Jerusalem noch gegeben hat, wenn du die gefragt hättest, glaubst du, dass der Saulus sich mal bekehrt, hätten die gesagt, never ever, niemals. Das kommt überhaupt nicht, kann sich kein Mensch vorstellen. Und den gucken wir uns jetzt so ein bisschen näher an, unter dem Aspekt ein frommer findet Jesus. Ein Frommer findet Jesus. Manche denken ja nur, gottlose Leute oder große Sünder, die müssen sich bekehren. Aber das ist nicht so. Auch die Frommen und die scheinbar kleinen Sünder, auch die brauchen's. Und auch der Saulus, so ein ganz, ganz super Frommer, hat's nötig. Wir gucken uns sein Leben so ein bisschen an, nach so einem guten Raster, wie auch so ein Glaubenszeugnis dann erzählt werden kann. Also dieses Überlegen, was war früher, wie ist das passiert und was ist danach gekommen. Also diese drei Schritte gehen wir heute miteinander durch. Vorher, die erste Erwähnung haben wir in Apostelgeschichte 7 bei der Steinigung des Stephanus, also dieses Diakons, der eigentlich dann aber zum Evangelisten geworden ist. Und dann heißt dann, die Leute, die den gesteinigt hat, sie legen ihre Kleider ab zu Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Und er selber erzählt das nochmal, dass er eingewilligt hat, in das, was da geschehen ist, dass er da ganz, ganz offen dafür war. In Briefen haben wir teilweise weitere Aussagen über ihn, und wer möchte, da legen wir nachher hinten so Blätter aus, wer möchte, der sich so ein bisschen in das Leben von dem Paulus hineinarbeiten, der kann das so ein bisschen mit so einem kleinen Quiz machen. Für die, die weniger mit dem Internet schaffen, legen wir ein paar Zettel hinten aus, und für die anderen stellen wir es einfach in die Gemeinde-Austauschrunde, und dann könnt ihr es dort nochmal mitmachen. Also wir finden dort, Saulus stammt aus Tarsus in Silizien. Er war der Sohn von frommen jüdischen Eltern. Von seinem Vater hat er das römische Bürgerrecht bekommen und war von Beruf Zeltmacher. Er war ein ganz, ganz außerordentlich strebsamer Rabbinerschüler, und er erzählt es so, dass er den anderen wirklich ein Stück weit voraus war in seiner Ernsthaftigkeit in dem, was er war. Und er war einer der Pharisäer, einer der Leute, die es wirklich ernst genommen hatten mit ihrer Frömmigkeit. Ich habe euch ein paar Bilder mitgemacht, wo ich gedacht habe, so einer war der Paulus wahrscheinlich. Also den haben wir in Israel getroffen. Der ist da also Torah studierend spazieren gegangen, und dann habe ich gedacht, hey, wenn der jetzt weiter liest, dann haut es ihn wahrscheinlich auf die Nase. Aber das war nicht so. Er ist heil durchgekommen, und der steht so für mich ein bisschen da dafür, gell? Der Paulus, der ernsthaft war in seinem Studium, der seine ganze Kraft investiert hat, um in das hineinzukommen, was die Bibel sagt. Wenn man ihn gesagt hätte, dass er mal einer der führenden Köpfe der Jesusleute wird, also der hätte jedem den Vogel gezeigt, hundertprozentig. Er war Jude von seiner Kindheit an und dem Gesetz des Mose treu ergeben. Er hat den Vorzug gehabt, bei Gamaliel zu studieren. Das war damals die große Koryphäe überhaupt. Gamaliel, der Große oder der Ältere. Er hat schon recht früh die Anerkennung als Schriftgelehrter gekriegt. Und als die Geschichte mit dem Stephanus war, da war er wahrscheinlich gerade so um die 30 Jahre rum etwa. Und das, was er erlebt hat, das hat ihn geprägt. Aber nicht so, dass er durch dieses Sterben des Stephanus aufgerüttelt worden wäre, sondern so, dass er sich vorgenommen hat, ich werde die Gemeinde Jesu zerstören. Saulus suchte die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und ließ sie ins Gefängnis werfen. Er verschrieb sich der Aufgabe, diesen Christusglauben mit Stumpf und Stiel auszurotten. Diese für ihn so ketzerische Irrlehre, dass der am Kreuz gestorben ist, dass der Messias ist, der lang ersehnte Retter seines Volkes. Er war überzeugt, die Leute, die an den glauben, die sind auf einem Irrweg, weil im alten Bund heißt schon, verflucht ist, wer am Holz hängt. Und deswegen kann der nicht der Retter sein. Das Ergebnis der Verfolgungsaktion in Jerusalem hat ihn ermutigt, noch rigoroser vorzugehen. Und dann heißt es so ganz, ganz bildig, also er schnaubt noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn. Also da merkt man so richtig, das ist so eine ganz lautsprachemäßige Sache, die da im Griechischen steht. Der schnaubt wie so ein Stier, der im Kampf ist. Also er möchte nichts anderes als die Christen ans Messer liefern. Er holt sich da dazu die Bestätigung durch den Hohen Rat. Es gab damals die Möglichkeit, dass ein Gesandter losgeschickt wurde, ein Schaliach, der gewisse Rechte hatte, und dem musste man auch an anderen Orten gehorchen, wie wenn der hohe Priester selber jetzt dastehen würde. Mit diesen Zertifikaten macht er sich mit einer bewaffneten Truppe auf die Reise in das etwa 240 Kilometer entfernte Damaskus. Also, soweit zur Vorgeschichte und jetzt das Geschehen der Bekehrung. Das ist ja oft gar nicht so leicht zu erzählen. Wie ist das denn vor sich gegangen? Was hat sich da abgespielt in meinem Leben? Und interessant, wie der Paulus das dann beschreibt, als er auf dem Weg war, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Licht, das ist das Zeichen für Gott. Er wohnt in einem Licht, wo keiner zukommen kann. Licht ist das Signal, jetzt hat er es mit dem ganz lebendigen Gott zu tun. Und er fällt erschrocken auf die Erde. Paulus weiß nicht, wem er jetzt begegnet, wer ihn anspricht, aber er weiß, dass der das Sagen hat. Wer bist du, Herr? Kyrios, sagt er da. Der Name, den er nachher immer Jesus auch gibt. Er ist der Kyrios, der Herr, der über alle Herren steht. Und er hört die Frage, warum verfolgst du mich? Das hat mich berührt beim Vorbereiten jetzt nochmal, gell? Jesus sagt nicht, warum verfolgst du meine Leute? Sondern er sagt, warum verfolgst du mich? Weil Jesus sich mit seinen Leuten identifiziert. Er hat es seinen Leuten gesagt, wer euch hört, der hört mich. Wer euch verachtet, der verachtet mich. Und das ist die Demonstration dafür. Das mit dem Licht ist ja so eine Sache, die zurzeit so oft passiert. Besonders wenn Muslime sich bekehren, dass sie ein Licht sehen und in dieser Lichtvision Jesus, der zu ihnen spricht, und dass sie dann auf die Bibel hingewiesen werden und in der Bibel lesen und zu Jesus finden. Das hat uns tief bewegt, dass uns das eine frühere Muslima, die sowas von überzeugt war in ihrem Glauben, die das erzählt hat, dass das genau so bei ihr passiert ist und wie Jesus jetzt ihr Herz verändert hat in dieser Lichtsbegegnung. Und dann kommt die Anweisung, steh auf, geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Was du tun musst, könnte man auch übersetzen. Und das ist so was ganz, ganz Interessantes. Noch nach 20 Jahren, als der Paulus in den Korintherbrief schreibt, da sagt er, dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun. Und weh mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Das war diese Grundformation für sein Leben. Das, was du selber erlebt hast, das musst du weitergeben. Die frohe Botschaft, die ist dir aufgetragen, dass du andere mit hineinnimmst, Wegweiser bist für den Himmel. Man kann sich das so vorstellen, gell? Dieser Mann, der immer in der Selbstverfügung war. Und jetzt ist er 3 Tage und 3 Nächte kaltgestellt. Er isst nichts. Er sieht nichts. Man kann sich nur vorstellen, wie die Gedanken mit ihm durchgehen. Was ist das jetzt? Ich habe diesen Jesus verfolgt, seine Leute ausradiert. Und jetzt spricht er zu mir. Wenn der lebt, und später ist das das, was der Paulus immer so deutlich macht, gell? Ich bin dem Auferstandenen begegnet. Deswegen bin ich ein Apostel. Einer, der Jesus begegnet ist, der auferstanden ist. Wenn das so ist, dass der lebt, dass der mit mir sprechen kann, dann bin ich ja auf dem Irrweg. Wenn das so ist, dann stimmt es ja, dass er der Heiland der Welt ist, dass auf ihm die ganze Schuld der Welt liegt und dass jeder heil werden kann, der sich ihm nur immer auch zuwendet. Und dann kommt ein Mann ins Blickfeld, der war wie so eine Nebenfigur. Aber wenn man sich in ihn hineinversetzt, dann merkt man, oh, das ist so brisant. Ein treuer Zeuge Jesu. Und er wird angesprochen, Ananias, und er meldet sich, hier bin ich, Herr. Also das ist so richtig, ich bin offen, ich bin bereit für einen Befehlsempfang. Aber das, was er dann zu hören bekommt, das ist mehr als herausfordernd. Geh zu dem Saulus, weil er ein Gesicht gesehen hat, dass einer zu ihm kommt, ihm die Hände auflegt und dass er wieder sehen kann. Genaue Anweisungen in die gerade Straße, wenn ihr nachlest, werdet ihr finden, die gibt es heute noch. Das ist immer noch eine der Hauptstraßen durch die Altstadt von Damaskus hindurch. Also auf der kann man heute noch gehen. Und jetzt wird der Hananias gebraucht. Das ist so eine, finde ich, so ein schöner Zug. Gott gebraucht uns, um anderen weiterzuhelfen. Gott will uns gebrauchen, um anderen weiterzuhelfen. Und zum Trost sagt Gott ihm, denn siehe, er betet. Jetzt muss man sagen, also für diesen Rabbi Saulus war das ja eigentlich nichts Besonderes. Gebetet hat er Tag und Nacht. Nicht nur das 18-Bitten-Gebet, sondern nach den festen Ordnungen die ganzen Psalmgebete und die Gebete seines Volkes. Aber jetzt kam da plötzlich was anderes ran in seinem Beten, was ganz Persönliches. Er hat es später in seinen Briefen beschrieben, im ersten Korintherbrief. Er schreibt diesen Brief allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Und er schreibt dann im Römerbrief, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Und das Schöne ist, dass diese Aussage bis heute gilt. Das, was er selber erlebt, dass er jetzt mit Jesus reden darf. Jeder, der den Namen des Herrn Jesus anrufen wird, der wird gerettet werden. Römer 10, Vers 13. Und mir gefällt der Ananias, also der bringt seine ganzen Zweifel vor. Herr, ich weiß nicht, ob du das im Blickfeld hast, das ist ein tödliches Unternehmen, wozu du mich losschickst. Also der Ruf ist dem Paulus vorangegangen, dass er deswegen nach Damaskus kommt, um die Gemeinde Jesu auszuretten. Aber der Herr sprach zu ihm, geh nur hin. Er hat gedacht, wäre toll, wenn wir das für uns hören könnten. Geh nur hin, wenn ich dir einen Auftrag gebe. Geh nur hin. Weil ich habe was vor. Hier heißt, geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor dem Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Ich will es ihm zeigen. Das musst nicht du machen. Aber du musst hingehen, um das zu tun, was ich dir auftrage. Geh nur hin. Und Hananias geht hin Und ich finde, das ist so eine berührende, anrührende Szene. Wenn es dann heißt, Hananias ging hin, kam in das Haus, legte die Hände auf ihn und sprach, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist. Lieber Bruder Saul. Bruderschaft, Gemeinschaft entsteht da, wo wir Jesus begegnen. Jesus macht Menschen zu Brüdern, zu Schwestern. Das ist seine Sache. Das ist nicht eine Frage der Sympathie, sondern das ist das, dass die, die ihm als Herrn gehören, zusammengeschlossen sind als Brüder und Schwestern. Ananias führt ihn in die christliche Gemeinde von Damaskus ein, dort lässt er sich taufen. Und das Eigentliche geschieht. Er bekommt den Heiligen Geist und er wird wieder sehend. Interessant für mich, es gibt diese Redewendung, jemand wird vom Saulus zum Paulus. Kennt ihr das? Das wird normalerweise genommen, weil man davon ausgeht, also diese Bekehrung hat jetzt dazu geführt, dass der Mann, der früher Saulus hieß, jetzt als der Bekehrte Paulus heißt. Aber das ist nicht so. Er hat den Namen schon immer gehabt, beide Namen schon immer gehabt. Saulus ist der Name im Hebräischen und Paulus ist der Name, der verwendet wird, wenn er im griechischen, im römischen Bereich unterwegs ist. Also spannend, wenn man dem nachgeht in der Bibel, Apostelgeschichte 13, also lang nachdem er sich bekehrt hat, wird es zusammengeführt. Also er hat den Namen, aber er heißt auch so. Anders jetzt wie als Abraham den neuen Namen bekommt oder als Hosea dann plötzlich Josua heißt. Aber was wir festhalten wollen, ist, der Saulus hat ein Damaskus-Erlebnis gehabt. Sein Leben ist auf den Kopf gestellt worden. Früher, ich weiß nicht, die Älteren von euch, die wissen das vielleicht noch, früher haben wir oft bei Zeugnissen gehört, dass Leute gesagt haben, da hatte ich mein Damaskus-Erlebnis. Also da hat Jesus mein Leben für sich gewonnen. Da hat Jesus mein Leben verändert. Das hat der Paulus gehabt, der Saulus erlebt. Also aus dem Christusgegner wird der Christuszeuge. Aus dem Verfolger wird ein Verfolgter. Aus dem Gefragten wird ein Gejagter. Und für mich ist es so ein Zeichen der Glaubwürdigkeit der Botschaft. Guck mal, das ist wie bei den Jüngern nach Ostern. Wenn du die Jünger guckst, wie sie waren vor der Osterbegegnung und wie das Erleben mit dem Auferstandenen ihr Leben verändert hat. Und wenn wir bei dem Paulus das sehen, wie er war vor Jesus begegnet ist, nachdem er Jesus begegnet ist. Das ist wie zwei Welten. Und das ist das, worum es letztendlich in der Begegnung mit Jesus geht. Jetzt gucken wir ganz schnell noch drauf, nachher. Also, was können wir dann über das erzählen, was aus dem geworden ist? Und das kann ich jetzt nur ganz, ganz leicht bloß so ein bisschen antippen. Was wir kennen, die Missionsreisen. Der Paulus ist getrieben von dieser Leidenschaft, dass die Botschaft von Jesus an den hintersten Zipfel der Welt muss. Dann seine Briefe, 13 oder 14, je nachdem, wie man es einschätzt. Ich habe euch da so ein Bild mit dabei. Das älteste existierende Manuskript aus dem Neuen Testament, das Papyrus 46. Also solche Schriften hat er gemacht an die verschiedenen Gemeinden, um sie zu stärken und im Glauben zu festigen. Und entscheidend dabei ist das, dass er damit die Auslegung dessen bringt, was Jesus getan hat. dass er erklärt, was es heißt mit Rechtfertigung und dass wir Frieden mit Gott haben können und was ganz, ganz entscheidend Kennzeichen für ihn ist. Ich habe es jetzt mal in die Formulierung zusammengebracht. Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Also bei dem Paulus dreht sich's immer um die beiden Sachen, der Gekreuzigte und der Auferstandene. Ich habe nichts bei euch gewusst als die Botschaft vom Gekreuzigten, weil nichts anders rettet als die Botschaft von dem, der für uns gestorben ist. Und dann schreibt und vergiss Jesus nicht, den, der auferstanden ist. Das sind die beiden Grundmomente. Interessant, an der Stelle, da ist er wirklich kompromisslos. Sonst, bei vielen Randfragen, und viel mehr ist ja Randfragen, als wir oft denken, bei all den vielen Randfragen ist er sehr, sehr weit. Aber wo es um das Zentrum geht, um die Hauptsache, da ist er kompromisslos. Weil es da um Rettung geht, weil es da um das Letzte geht. Und was wir bei ihm sehen, er ist einer, der es verstanden hat, dass das Evangelium weg ist von dem Tun zum Getan. Vielleicht war das seine wichtigste Lektion, die er lernen musste. Ein frommer Jude, der hatte 613 Geh- und Verbote. Und die haben das festgelegt, 365 Verbote, so viel, wie es Tage im Jahr gibt. Und 248 Gebote, so viel, wie der menschliche Leib Knochen hat. Also so ist ihre Deutung, 613. Tun, tun, tun. Der Paulus, er bringt die Botschaft, es ist alles geschehen. Er hat alles getan. Er hat ein vollgültiges Opfer gebracht. Für jeden. Und jetzt dürfen wir davon leben, dass er alles für uns getan hat. Das treibt ihn dazu an, Menschen zu gewinnen. Das ist seine Leidenschaft. Und wenn er seine Briefe anguckt, dann wird er da merken, da will er uns alle mit hineinnehmen. In diese Leidenschaft. Ich möchte gern ein Segen sein für andere. Ein Fingerzeiger auf Jesus, auf den Gekreuzigten, der alle heil machen kann, wer nur diesen Fingerzeig auch folgt. So viel an mir liegt, so schreibt er im Römerbrief, will ich auch gern mit dem Evangelium zu euch kommen, euch das Evangelium predigen. Und was mich bei Paulus berührt, nachher, nach seiner Bekehrung, ist sein Christusbewusstsein. Das muss man in den Zusammenhang stellen. Also der Paulus, der sagt von sich selber, ich bin der Größte aller Sünder. Er sagt von sich, ich bin der Letzte, der Geringste, der Apostel. Sowas wie eine Missgeburt. Und er sagt von sich, ich bin der Allergeringste unter allen Heiligen. Und trotzdem hat er ein ganz großes Sendungsbewusstsein. Und das Sendungsbewusstsein, das nimmt er nicht aus sich, sondern das nimmt er von seinem Herrn. Deswegen kann er sogar sagen, nehmt mich zum Vorbild. Das Entscheidende in ihm ist, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Gottes Gnade hat angedockt an mein Leben und Gottes Gnade verändert mein Leben. Und dann dieses staunende Erkennen, das Leben heißt für mich Christus. Und deswegen gewinne ich jetzt sogar im Sterben. Mir hat es sehr, sehr berührt beim Vorbereiten jetzt nochmal, weil es geht da nicht um Selbstbewusstsein, sondern es geht um Christusbewusstsein. Das staunende Wahrnehmen, hey, was bin ich durch diesen Jesus Christus? Und wenn wir jetzt fragen, was nehmen wir mit, dann würde ich euch zwei Dinge gern mitgeben. Das eine, sich bekehren, wer das noch nicht getan hat. Sich Jesus zuwenden. Ob frommer oder unfrommer Sünder. Umkehren zu Jesus. Und das andere, davon erzählen. Davon erzählen, von dieser großen Geschichte, die ja nicht meine Geschichte mit Gott ist, sondern von dieser großen Geschichte, die Gottes Geschichte mit mir ist, der alles für mich getan hat und durch den ich jetzt eine lebendige Hoffnung habe, eine Perspektive für die Ewigkeit. Amen. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Jesus Christus, vielen Dank, dass du hineingegriffen hast in das Leben des Saulus und dass du die Biografie so verändert hast. Danke, dass du ihn brauchbar gemacht hast für dich, dass deine Gnade sein Leben gekennzeichnet hast. Und deshalb bitten wir auch für uns, guter Herr, hilf, dass deine Gnade nicht vergeblich ist, sondern dass sie unser Leben prägen und verändern kann. Und sei so gut, Herr, und lass uns auch für andere zum Segen werden. Amen.